Vater, danke, dass du uns einlädst, so zu dir zu kommen, wie wir sind. Danke, dass das jetzt auch für die Predigt gilt. Wir danken dir dafür, dass wir mit all dem hier sein dürfen, was gerade so los ist in unserem Leben. Und wir danken dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der mitten in die Situationen, in denen wir gerade stecken, hineinspricht. Und dazu laden wir dich ein und bitten dich, dass du unsere Herzen empfangsbereit machst für das, was du für uns hast heute Morgen. Amen. Matthias König hat es angekündigt, wir beschäftigen uns heute mit einer weiteren Episode aus dem Leben von Elia. Und sie ereignet sich tatsächlich direkt im Anschluss an die Geschichte, die wir vor 2 Wochen gemeinsam angeschaut haben. Und es ist tatsächlich so, auf einmal ist Elia zu Tode betrübt. Komisch. Wie kann dieser Mann zu diesem Zeitpunkt auf einmal zu Tode betrübt sein? Wie geht das? Nach der Story, die wir vor 2 Wochen angeschaut haben, das war so eine fette Gotteserfahrung, die Elia gemacht hat. Und Elia müsste doch eigentlich immer noch begeistert durch Jerusalem tanzen. Aber nein, er ist am Boden zerstört und möchte am liebsten sterben. Wie konnte es dazu kommen? Lasst uns mal kurz noch mal ein bisschen zurückschauen, damit auch die abgeholt sind, die vor 2 Wochen in Urlaub waren oder nicht da sein konnten. Wir haben gehört, dass zur Zeit Elias eine Doppelspitze in Israel an der Macht war. Das war Ahab und seine Gattin Isebel. Isebel war Phönizierin, das war ein Volk aus einem Nachbarstaat von Israel. Und Ahab hatte diese Isebel geheiratet und damit die Katze im Sack gekauft. Er wollte mehr militärische Sicherheit und dafür hat er in Kauf genommen, dass der Glaube an den einen Gott Jahwe in Israel mehr und mehr ersetzt wurde durch ein ganzes Göttersammelsurium. Das Volk ließ zu, dass noch ganz andere Götzen zu Lebensbestimmern in ihrem Leben geworden sind. Und deshalb rief Elia das Volk am Berg Karmel zu so einer ultimativen Gottesentscheidung auf. Und dort erleben wir einen Gott, der um sein Volk kämpft. Er will das Volk, das dabei ist, ihn zu verlassen, nicht gehen lassen. Er ringt um Israel, indem er dem Volk die Machtlosigkeit dieser Götzen aufzeigt. Da sind diese Baalspropheten und die machen ein Riesenbrimborium, die tanzen, die ritzen sich, die springen, die hüpfen, um ihre Götter zu einer Antwort zu bewegen. Aber nichts kommt. Ihre Götter antworten nicht. Und dann kommt Jahwe mit seiner ganzen Macht und entzündet dieses Opfer, verzehrt alles, was dort aufgestellt ist. Und er will sein Volk damit zurückgewinnen. Was für eine beeindruckende Offenbarung, die Gott seinem Volk da vor Augen stellt. Und das Volk bekennt sich zu seinem Gott und sagt, unser Herr ist Gott. Unser Herr ist Gott. Und Elia erlebt in dieser Situation, wie sich Gott an seine Seite stellt. Im Anschluss an dieses große Ereignis auf dem Karmel kommt es zu so einem Akt der Rache, wo die Baalspropheten hingerichtet werden. Sie erfahren das, was vorher die Propheten Gottes erfahren haben durch Isebel. Ziemlich grausam das Ganze. Aber eigentlich müsste für Elia jetzt alles gut sein. Aber so ist es nicht. Aus Himmel hoch jauchzend wird zu Tode betrübt. War schon so gemeint eben. Aus Himmel hoch jauchzend wird zu Tode betrübt. Eine Stimmungsschwankung, die meine Mutter mir in der Pubertät immer mal wieder vorgeworfen hat. Aber nicht nur aus der Pubertät kennen wir solche Stimmungsschwankungen. Auch so können große Freude und tiefe Frustration und tiefer Schmerz ganz nah beieinander liegen. Aber was bringt Elia jetzt dazu, sich zu wünschen, dass er sterben möchte? Dem wollen wir jetzt nachgehen in dieser Predigt und auch schauen, wie Gott mit so jemandem umgeht, der so einen Wunsch äußert. Das erste ist, Versagen ist erlaubt. Schauen wir weiter in der Geschichte in Kapitel 19. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Da ist ein großer Erfolg gewesen am Berg Karmel, aber auf einmal wendet sich das Blatt mit einem Schlag. Ahab kommt nach Hause und petzt seiner Frau alles, was Elia verbrochen hat. Und Isebel bekommt daraufhin einen Wutausbruch, aber vom Feinsten. Sie tobt und will sich an Elia rächen. Und auf einmal sehen wir einen Elia, in den ich mich viel besser hineinversetzen kann als in den Elia aus dem Kapitel davor. Das war ja beängstigend cool, was er da aufgeführt hat in dieser Situation dort am Karmel mit den ganzen Propheten und dem Opfer und so. Aber auf einmal bekommt er richtig Angst. Der bekommt Schiss in der Buchse. Isebel droht ihm und Elia rutscht das Herz mit einem Mal in die Hose. Auf einmal ist vorbei mit aller Tapferkeit. Elia bricht Hals über Kopf auf. Er läuft und läuft und läuft immer weiter weg von Jerusalem, immer weiter weg von der Gefahr. Und zunächst kommt er bis nach Beersheba, an den südlichsten Zipfel des Reiches Israel. Und dort lässt Elia seinen Schüler zurück. Vielleicht war er kaputt von dem Gewaltmarsch, den Elia dort angetreten hat. Aber es zeigt vor allen Dingen, was Elia vorhat. Er will aufgeben. Dieser Prophetenschüler war das Kennzeichen eines Propheten. Der gehörte dazu wie das Pferdle zum Äffle oder wie Asterix zu Obelix. Dass Elia jetzt seinen Weg alleine fortsetzt, zeigt, er gibt auf. Er schafft noch einen Tagesmarsch weiter und dann bricht er mitten in der Wüste zusammen und er liegt unter diesem Wacholderstrauch und will nur noch eins: sterben. Hast du dir das schon mal gewünscht? Warst du schon mal so am Ende? Hast du schon mal aufgegeben oder wolltest aufgeben, weil in einer bestimmten Situation einfach keine Besserung in Sicht war, obwohl du dich wirklich so sehr angestrengt hast? Vielleicht war da mal eine kurze Erfahrung, wo du gemerkt hast, hey, irgendwie bewegt sich das jetzt mal in eine gute Richtung, aber kurz drauf bricht wieder alles so zusammen und merkst, stellst fest, richtig ändern tut sich an dieser Situation nichts. Vielleicht geht's dir so oder ging es dir so im Blick auf die Gemeinde oder auf eine Beziehung, auf eine Freundschaft, auf die Erziehung deiner Kinder oder auf deine Gesundheit. Es gibt Situationen in unserem Leben, da wollen wir nichts lieber als in die Wüste laufen und aufgeben. Weit weg von anderen Menschen. Mütter und Väter, denen die Kinder auf der Nase rumtanzen. Männer und Frauen, die von ihren Vorgesetzten auf der Arbeit immer und immer wieder unter Druck gesetzt werden. Junge Erwachsene, die mit den Anforderungen des Studiums oder der Ausbildung irgendwie nicht mehr klarkommen. Oder Senioren oder auch jüngere Leute, die vor dem nächsten Arztbesuch zittern. Vielleicht hast du schon mal aufgegeben oder bist kurz davor. Und dann kannst du sicher gut nachempfinden, wie es dem Elia in dieser Situation in der Wüste geht. Und dann kennst du vermutlich auch die Probleme, die mit dem Scheitern und Aufgeben verbunden sind. In unserer Gesellschaft ist es nicht angesagt, aufzugeben oder zu scheitern. Und wenn man doch scheitert, dann steht man ganz schnell irgendwo am Rand der Gesellschaft, weil diese Gesellschaft keinen Platz hat für Versagen, für Dinge, die nicht so gut laufen, für Dinge, die keinen Spaß machen. Wer da nicht mithalten kann, ist schnell irgendwie außen vor. Scheitern will man nicht, weil scheitern darf man nicht. Und auch in der Gemeinde ist es so eine Sache mit dem Aufgeben, Versagen und Resignieren. Man sollte ja denken, wenn in der Gesellschaft kein Platz ist für resignierende Menschen, dann doch wenigstens in der Gemeinde. Aber auch da ist es eher so ein schwieriges Kapitel mit dem Scheitern. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber wenn Scheitern ans Licht kommt, dann meistens nur, wenn es gar nicht anders geht. Wenn es eh offensichtlich ist. Wenn Ehen scheitern oder ähnliche Situationen. Und oft ist es so, dass die Beteiligten in dieser Situation die Gemeinde nicht als einen Ort erleben, wo sie sein dürfen mit diesem Scheitern, sondern wo sie vielleicht noch zusätzlich belastet sind. Vorwurfsvoll, verurteilend, manchmal fast geächtet. Und eigentlich ist es kein Wunder, dass solche Erlebnisse dann nicht dazu motivieren, unser Versagen oder unsere Versagensängste in der Gemeinde auch noch freiwillig zuzugeben Wenn man das so sieht, was da passiert, wenn Leute scheitern. Und so treibt uns das Scheitern oft in die Einsamkeit. So wie es Elia in die Einsamkeit treibt. Wenn wir diesen Text betrachten, sehen wir einen Gott, der anders mit gescheiterten und ausgelaugten Menschen umgeht. Elia gibt auf, er resigniert, Elia scheitert. Und vor Gott ist es erstmal okay. Das sehen wir daran, wie er im Folgenden mit Elia umgeht. Als Elia sich wünscht zu sterben, weil er es nicht auf die Reihe kriegt, da sagt Gott nicht, na komm, so schlimm ist es ja nicht. Oder nun hab dich mal nicht so, das wird schon wieder. Oder du Versager, was soll ich mit dir eigentlich anfangen? Gott lässt Elia diesen Todeswunsch aussprechen. Und Gott lässt Elia erstmal in Ruhe schlafen. Elia darf scheitern. Elia darf resignieren. Er darf so fühlen und er darf so reden, wie wir es dann im Folgenden auch in dem Text sehen. Und erst nachdem Elia mal so richtig lang geschlafen hat, Elia wollte nicht wirklich aufwachen, aber dann weckt ihn der Engel Gottes und es beginnt eine göttliche Therapie in 4 Schritten. Der erste Schritt ist Essen und Schlafen. Gott wendet sich diesem verzagten und niedergeschlagenen Elia zu. Und genauso wie er sein Volk nicht aufgibt, wie wir es im Kapitel vorher gesehen haben, genauso wenig gibt er Elia auf und er baut ihn Stück für Stück ganz behutsam wieder auf. Wir lesen die Verse 5 bis 8. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Gott sendet einen Engel zu Elia. Und es ist faszinierend, wie körperlich das hier zugeht. Da steht, der Engel berührt Elia. Im Hebräischen ist das Partizip gebraucht und das bedeutet, dass dieser Engel dem Elia nicht nur einmal kurz auf die Schulter getippt hat oder ihn mal kurz wachgerüttelt hat, sondern es geht um einen längeren Körperkontakt. Und wie gut tut auch uns manchmal so eine liebevolle, körperliche Berührung. Und die kann oft viel mehr vermitteln als ganz viele liebgemeinte Worte, weil man dann körperlich spürt, ich bin nicht allein. Das ist ein Freund oder eine Freundin an meiner Seite, die mich trösten. Und es ist noch nicht Schluss mit dieser Körperlichkeit in diesem Text. Der Engel hat für Elia, sagen wir mal, gekocht. Und das finde ich richtig gut. Kochen und Essen sind zwei Dinge, die ich für mein Leben gern tue. Und ich finde es super, wie oft in der Bibel dieses ganz natürliche Bedürfnis in geistliche Prozesse eingebunden ist. Im Neuen Testament lesen wir das immer wieder, wie Jesus sich mit Menschen zum Essen trifft. Nach seiner Auferstehung grillt Jesus für seine Jünger Fische, weil sie niedergeschlagen sind. Das Erste, womit er sie empfängt, sind nicht ein paar Worte, wo er alles richtig erklärt und sagt, so und so ist das, sondern sie essen. Das ist ein Grillfest, also zumindest ist was gegrillt ist, was zum Essen da. Und so bekommt dieser körperlich und seelisch völlig erschöpfte Elia erstmal ein leckeres Essen aufgetischt. Nicht ganz so komfortabel wie die Jünger mit Fisch und allem drum und dran. Für Elia gibt es Brot und einen Krug Wasser dazu. Das waren jetzt nicht gerade Kalorienbomben und auch nicht so abwechslungsreich. Vielleicht sah das Brot auch so aus. Ich glaube eher nicht, aber es war zumindest geröstet. Das Brot war geröstet und ich will ja mal sagen, dass es einen riesen Unterschied macht, ob ein Fladenbrot einfach so labbrig daherkommt oder ob es geröstet ist. Elia wird auf jeden Fall diese Mahlzeit sehr genossen haben, weil er auf dem Weg in die Wüste sich keinen Proviant eingepackt hat. Er wollte ja sterben. Ob nun gegrillter Fisch oder Fladenbrot oder ein Burger oder was auch immer, es geht eigentlich auch nicht so konkret darum, was hier aufgetischt wird. Viel wichtiger ist, dass Elia von Gott diese Zuwendung erfährt. Er merkt, Gott kümmert sich um mich. Auch wenn ich mich aufgegeben habe, Gott gibt mich nicht auf. Als Elia aufgegessen hat, geht es dann nicht etwa mit einem neuen Auftrag reibungslos weiter, sondern Elia wird erstmal wieder eine Runde schlafen. Essen und schlafen. Was für eine himmlische Abwechslung. Fast wie im Urlaub. Es gibt so T-Shirts, da steht drauf, eat, sleep, repeat. Eat, sleep, repeat. Immer so weiter. Essen, schlafen und so weiter. Herrlich, was Elia da erleben darf. Manchmal ist in der Krise auch bei uns erstmal Essen und Schlafen dran. Und noch kein Gespräch darüber, was die Ursache des Problems sein könnte oder was es für Lösungen gibt. Wir sind physische Menschen in einer physischen Welt. Und deshalb kann das erstmal ein erster Schritt sein, wenn wir so richtig erschöpft und niedergeschlagen sind, einen Roman zu lesen. Einen Roman und kein Sachbuch, Wege aus der Depression. Oder vielleicht einen Spaziergang im Wald zu machen. Oder einen guten Film im Kino oder als DVD, Blu-ray anzuschauen oder zu streamen. Vielleicht hilft es dir, was Schönes um dich zu haben. Dann geh mal in eine Kunstausstellung oder mal richtig nett was essen, sich gut gehen lassen. Eine gesunde Seele wohnt in einem gesunden Körper. Und auch wenn wir Ansprechpartner sind für Menschen, die gerade in der Krise sind, dann können wir daraus was mitnehmen. Besonders wir Männer vielleicht, weil wir so schnell immer bei der Suche nach Lösungen sind. Aber die Frage ist, ist mein Gegenüber denn schon so weit, sich dem Problem zu stellen? Oder muss da jemand erstmal körperlich wieder zu Kräften kommen? Erstmal ausschlafen und vernünftig was essen? Essen und Schlafen ist Seelsorge. Das sehen wir bei Elia hier, wie Gott Elia behandelt. Der braucht das so. Und ich glaube, dass wir gerade so als evangelische Christen diese physischen Bedürfnisse, diese Körperlichkeit nicht so im Blick haben. Manchmal ist man auch schnell dabei, irgendwelche geistlichen Gründe zu suchen für die Krise, in der jemand da steckt. Aber manchmal erreichen wir dadurch das Gegenteil von dem, was wir uns eigentlich erhoffen davon. Gott gibt Elia genügend Zeit, sich körperlich zu erholen. Und auch nachdem Elia diese erste Mahlzeit zu sich genommen hat, geht's nicht direkt weiter mit Gesprächen, nein, der schläft noch eine Runde. Schrittchen für Schrittchen. Und dann beendet der Engel Gottes die nächste Schlafphase mit einer kürzeren Berührung. Wieder fordert er Elia auf, etwas zu essen, und der Blick geht jetzt schon ein bisschen weiter. Denn der Engel kündigt dem Elia an, du hast einen weiten Weg vor dir. Und ich weiß auch nicht, was in diesem Fladenbrot und dem Wasser drin gewesen ist. Ich würde es auch gern mal bekommen, was der da bekommen hat. Aber auf jeden Fall läuft er wie ein Duracell-Hase aufgezogen, 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste hin zum Horeb, dem Berg Gottes. Essen und ausschlafen. Manchmal sind es diese ganz kleinen, unscheinbaren Dinge, die wir erleben. Elia darf das und er erlebt, wie Gott ihn dadurch wieder aufbaut. Und dass er zu Kräften kommt. Wenn wir an Gottes Wirken denken, dann haben wir oft so große Dinge vor Augen. Aber manchmal sind es diese ganz kleinen, unscheinbaren Dinge, durch die Gott etwas in unserem Leben tut, durch die Gott uns stärkt, uns aufbaut, dass es weitergeht. Wenn man ein leckeres Essen genießen darf, wenn man ein strahlendes Kindergesicht sieht und dadurch die Sonne aufgeht, diese kleinen Dinge in unserem Leben sind es oft, die uns stärken und die uns wieder aufrichten. Und durch die Gott uns wieder aufrichtet. Der zweite Schritt ist, den Frust von der Seele reden. Und er kam dort in eine Höhle, als Elia eben losgelaufen war und am Berg Horeb ist, und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Elia, körperlich wieder einigermaßen fit, läuft und läuft und läuft und kommt hier am Berg Horeb ab. Und jetzt ist es an. Und es ist kein Engel, dem er begegnet, sondern er hört die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes selbst spricht zu ihm, und das zeigt so eine typisch alttestamentliche Vorstellung wo die Gegenwart Gottes noch ganz oft, war oft gebunden an Orte, wo Gott sich schon mal auf besondere Art und Weise offenbart hatte. Und der Berg Horeb, dieser Berg Gottes, war ein Ort, wo Gott sich dem Volk Israel auf ganz eindrückliche Art und Weise schon offenbart hatte. Und so befindet sich Elia hier nach alttestamentlicher Vorstellung ganz konkret in der Gegenwart Gottes. Und der stellt Elia eine Frage. Was machst du hier? Und kann man sich ja schon fragen, was ist denn das jetzt, Gott? Warum stellt der diese Frage in dieser Situation, als wenn Gott das nicht schon längst wissen würde? Ihm ist ja nicht verborgen geblieben, was Elia erlebt hat. Und er hätte ihm ja sonst auch nicht diesen Engel geschickt dort in die Wüste. Aber Gott fragt Elia trotzdem, weil er an einer wirklichen Beziehung interessiert ist. Er will, dass Elia ihm selber sagt, was er fühlt und was er denkt. Elia soll das sagen dürfen, was los ist mit ihm und was ihm zu schaffen macht. Und das tut Elia auch. Wenn ihr euch das anschaut hier in dem Text, ist ein alttestamentlicher Erzähltext, dann redet Elia ungewöhnlich viel für so eine Textgattung. Also sicher kennen wir Menschen, die mehr reden können als Elia in dieser Situation. Aber für diese alttestamentliche Textgattung ist das ein ganz schönes Stück. Er redet schon am Ginsterstrauch in der Wüste. Er antwortet Gott auf seine Frage mit einem längeren Monolog. Und später wird er die gleichen Worte noch einmal genauso sagen, wie wir sie hier gelesen haben. Es ist wichtig, dass Elia sich den Frust von der Seele reden kann. Der Frust muss raus. Da hat sich was angestaut. Mit aller Kraft habe ich mich für deine Sache eingesetzt, Gott. Ich habe alles getan, was du von mir wolltest, und was habe ich davon? Jetzt wollen sie mich umbringen. Indirekt macht Elia damit Gott einen Vorwurf. Ich tue alles für dich, und was tust du eigentlich für mich? Und trotz dieser Vorwürfe lässt Gott Elia erstmal reden. Er darf sich körperlich erholen. Und jetzt darf das raus, was an Frust in ihm ist. Er darf sagen, was ihm Frust macht und was ihm zu schaffen macht. Das muss raus. Gott lässt das zu. Und auch für uns ist das in dem nächsten Schritt wichtig. Es muss ausgesprochen werden, was dir zu schaffen macht. Dieser Frust und diese Enttäuschung muss raus. Gott will wissen, warum wir aufgeben wollen und warum du so erschöpft bist. Und er will auch wissen, warum du von ihm und anderen Menschen enttäuscht bist. Im Studium hatten wir mal ein Seelsorgeseminar, und bei diesem Seelsorgeseminar war das auch mit Thema, dass wir aussprechen dürfen, wenn etwas nicht in Ordnung war und wenn wir von Gott und von Menschen enttäuscht sind. Manchen Menschen muss man das sagen, manchen Menschen nicht. Da kommt es immer wieder raus. Aber es gibt auch Menschen wie mich, die neigen immer wieder dazu, die Fehler bei sich zu suchen und die anderen zu rechtfertigen. Und deshalb müssen manche Menschen lernen, den Frust rauszulassen. Das beim Namen zu nennen, was nicht in Ordnung war. Und so darf Elia hier sagen, was ihn frustriert. Und dabei darf er sogar seine Vorwürfe höchstpersönlich an Gott richten. Und so lässt Gott hier vieles zusammenspielen zu einem Weg, den er mit Elia geht, um ihn zu stärken, ihn aufzubauen, ihn zu erneuern. Gott stärkt ihn körperlich. So geht es los, lässt ihn sich erholen. Und als Elia neue Kraft getankt hat, geht Gott einen Schritt weiter und er lässt Elia erzählen, was los ist. Und so begegnet Gott Elia ganz ganzheitlich, nach Körper, Seele und Geist. Es kann durchaus geistlich sein, Fladenbrot zu essen und sich den Frust von der Seele zu reden. Und wenn wir jetzt weiterschauen, wie es in der Geschichte weitergeht, dann scheint Gott erstmal gar nicht auf diese Frustrede von Elia einzugehen. Aber auf den zweiten Blick werden wir entdecken, dass da eine ganz klare Antwort von Gott an Elia enthalten ist. Der dritte Schritt ist ein Update für dein Gottesbild. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde, nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Hier gibt es verschiedene Naturgewalten, verschiedene Geräusche, ein Sturm, ein Erdbeben, ein Feuer und dann ein leichtes, sanftes Säuseln. Gott offenbart sich in einer großen Vielfalt. Und hier steht zwar, dass Gott nicht im Sturm war, dass er nicht im Erdbeben war und dass er nicht im Feuer gewesen ist, aber natürlich hat Gott diese Naturgewalten in dieser Situation geschickt. Die kommen ja nicht rein zufällig, gerade zum passenden Zeitpunkt an diesem Ort vorbei. Und so gibt die Bibel an verschiedenen Stellen immer wieder Zeugnis davon, wie Gott sich auf vielfältige Art und Weise offenbart. Mose begegnet Gott im brennenden Dornbusch. Im Kapitel vorher ist es auch Feuer gewesen, mit dem Gott sich offenbart. An Pfingsten kommt ein großer Sturm, als der Heilige Geist auf die Jünger ausgegossen wird und die Israeliten in der Wüste erleben, wie Gott kommt und die Erde bebt. Gott offenbart sich auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Nur in dieser Geschichte ist es nicht Gottes Art und Weise, sich Elia in diesen gewaltigen Naturgewalten zu zeigen, sondern hier begegnet er Elia in einem leisen, sanften Säuseln. Warum gerade auf diese Art und Weise? Ich glaube, zum einen ist es so, weil Elia gerade das braucht in seiner ganz persönlichen Situation. Elia war erschöpft und ausgebrannt und deshalb braucht er keinen lauten Gott, der seine Macht demonstriert. Gott zeigt sich als sehr sensibler und behutsamer Gott, der mit Elias Zerbrochenheit umzugehen weiß. Wir haben gesehen, wie wichtig das für Elia war, dass er Gott so zugewandt erlebt in der Wüste. Und das andere ist, dass Gott Elia mit dieser Erfahrung behutsam korrigieren wollte. Daher war etwas schief geworden in seinem Gottesbild. Elia wirft Gott ja indirekt vor, ich setze mich für dich ein und jetzt lässt du mich einfach im Stich. Elia fühlt sich verlassen, weil er eine bestimmte Vorstellung davon hatte, wie Gott handeln sollte. Nach dem großen Spektakel am Berg Karmel müsste sich doch jetzt alles zum Guten wenden. Die anderen Baalsanbeter allen voran, die Isebel, müssen in die Schranken gewiesen werden, die müssen abgesetzt werden. Und so sollte es nach Elias Vorstellung genauso weitergehen, wie es am Karmel angefangen hatte. Elia hatte einen Raster im Kopf, wie Gott zu handeln hatte. Und mit dieser Begegnung am Berg Horeb zeigt Gott Elia, ich bin in keinen Raster zu zwingen. Ich handle auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und oft auch ganz anders, als du denkst. Feuer, Sturm, Erdbeben. So kannte Elia Gott und so stellte er sich Gottes Handeln auch weiter vor. Aber diese leise, verborgene, behutsame Seite an Gott, die kannte er noch nicht. Und so ist es nicht Gott, der Elia im Stich gelassen hat, sondern Elias Vorstellung von Gott. Die lassen Elia im Stich. Er erwartet was Bestimmtes von Gott, aber Gott geht damit nicht konform. Er hatte gedacht, nach dem Hit am Karmel kommt der Hit in Jerusalem. Aber es kommt anders und Elia verzweifelt. Und genau wie Elia damals haben auch wir oft ein bestimmtes Bild von Gott im Kopf. Wie er handelt, wie er ist. Ich merke das beim Beten immer mal wieder. Ich weiß ziemlich genau, wie ich mir Dinge vorstelle und was ich mir wünsche und wie Gott das zu regeln hat. Ist auch nicht verkehrt, konkrete Erwartungen an Gott zu haben. Aber die Gefahr ist, dass wir blind sind für eine andere Antwort Gottes. Für sein leises Säuseln zum Beispiel. Gott handelt und antwortet so unterschiedlich. An diese Vielfalt erinnert Gott Elia am Horeb. Und auch für uns ist diese Erinnerung wichtig, dass unsere Vorstellung von Gott immer viel, viel kleiner ist als das gesamte Bild von Gott, als die Realität Gottes. Die können wir nie erfassen. Und deshalb gibt es auch dieses Gebot in der Bibel, dass wir Gott nicht in ein Bild gießen sollen, nicht in unser Bild gießen, weil Gott immer viel, viel größer ist als das, was wir als Vorstellung von ihm erkannt haben. Er kann immer noch so anders handeln, als wir es auf dem Schirm haben. Wie können wir da unseren Horizont erweitern? Manchmal, indem wir Gott einfach ganz neu erleben, so wie Elia hier. Das passiert einfach so und er bekommt einen neuen Aspekt von Gott aufgezeigt. Das haben wir nicht unbedingt in unserem Einflussbereich. Anders sieht's aus, wenn wir zum Beispiel die Begegnung mit anderen Christen suchen, die anders geprägt sind als ich. Wenn wir jetzt zum Beispiel in diesem Gottesdienst ein kleines Forum eröffnen würden, wo jeder mal darüber einen kurzen Einblick gibt, wie ist mein Gottesbild, wie denke ich über Gott, wie stelle ich mir Gott vor, dann würden wir merken, wie unterschiedlich das schon allein in unserer Gemeinde aussieht. Wir sind eine Gemeinde, in der es sehr verschiedene Frömmigkeitsstile gibt und sehr unterschiedlich geprägte Gottesbilder, und das ist ein Reichtum. Ein Reichtum ist es dann, wenn wir das als bereichernd erleben. Wenn wir hinhören und mal hinschauen, wie sieht der andere denn Gott? Wie hat der Gott erlebt? Negativ kann es sich auswirken, wenn es zu so Grabenkämpfen führt, wo man für den eigenen Standpunkt kämpft und sagt, eigentlich kann man es doch gar nicht anders sehen als ich und eigentlich ist das, was ich als Bild erkannt habe von Gott, das einzig Wahre. Aber eine Idee könnte sein, dass man vielleicht von Zeit zu Zeit mal eine andere Kleingruppe einlädt und über ein Thema oder einen Bibeltext ins Gespräch kommt. Also eine Kleingruppe lädt die andere Kleingruppe ein. Weil in so einer Kleingruppe treffen sich ja oft so ein bisschen die Gleichgesinnten. Ist ja auch in Ordnung, dass man Leute sucht, mit denen man sich vorstellen kann, auf eine entspannte Art und Weise unterwegs zu sein und nicht immer irgendwelche Grundsatzdiskussionen zu führen. Aber von Zeit zu Zeit kann das mal gut sein, eine andere Kleingruppe einzuladen, um mal einen neuen Aspekt zu erkennen, um mal andere Sichtweisen zu hören, um sich mal wieder aufrütteln zu lassen in dem, was man als Bild von Gott erkannt hat. Und wir können da völlig relaxed mit umgehen, weil Gott da auch völlig relaxed mit umgehen kann, dass Menschen über ihn unterschiedlich denken und ihn unterschiedlich sehen. Und wenn Gott das kann, dann können wir auch ziemlich relaxed damit sein, wenn wir neue Sichtweisen hören und neue Seiten Gottes erkennen. Der letzte Schritt ist, Gott zeigt dem Elia seine Gefährten. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Man merkt immer an einem Vers, denkt man, das ist ja eine Wiederholung, und es ist auch eine Wiederholung. Elia sagt nochmal seinen Frust, lässt nochmal raus, was ihn bewegt und warum er so niedergeschlagen ist und was er erlebt hat. Und daran merkt man, dass es auch nicht immer so schnell weggewischt ist, wenn wir mal frustriert sind, wenn wir niedergeschlagen sind. Das geht nicht mit einem Schlag weg. Aber Gott ist geduldig. Und diesmal geht er auf eine andere Befürchtung von Elia ein. Elia denkt, dass er ganz allein übrig geblieben ist. Das formuliert er so. Aber Gott öffnet ihm die Augen für die Menschen, die an seiner Seite sind. Er darf zwei neue Könige salben. Er hat einen Nachfolger, den Elisa, auf den er sich verlassen kann. Und da sind noch 7000 Leute, die nicht mitgemacht haben, als darum ging, die Baale anzubeten und sich vor den Baalen zu beugen. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Leben immer wieder erlebe, dass Gott mir Menschen an die Seite stellt, die mit mir in diesen Situationen sind, wenn ich erschöpft bin, wenn ich niedergeschlagen bin, wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Dass Gott mir Menschen schenkt, die für mich oder uns als Ehepaar da sind, an die wir uns wenden können, wo ich merke, mit denen darf ich gemeinsam unterwegs sein. Gott liebt uns als zerbrochene Menschen, mehr als wir uns das vorstellen können. Das erlebt der Elia und das dürfen auch wir erleben. Unser Leben ist auch als Kind Gottes nicht frei davon, dass wir resignieren, dass wir Zerbrochenheit erleben, Erschöpfung und Verzweiflung. Wie Elia kommen auch wir in Situationen, wo wir uns nur noch wünschen, dass alles vorbei ist, dass wir aufgeben können, dass wir sterben dürfen. Solche Situationen gehören zu unserem Leben dazu. Und wie gut ist es, dass wir erleben dürfen, dass Gott uns mit diesen Situationen nicht allein lässt. Er ist da und gibt uns das, was wir brauchen. Nach Körper, Seele und Leib, das sehen wir bei Elia so plastisch. dass Gott ihn körperlich versorgt, dass er sagen darf, was ihn bewegt. Der Gott ist da und kann mit unseren Gefühlen umgehen, mit unseren Vorwürfen umgehen. Gott liebt uns in unserem Versagen bedingungslos und gibt uns nicht auf, auch wenn wir uns aufgeben wollen.